Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Glauben und Denken.
Nach dieser theoretischen Einführung, wo es prinzipiell geht, ging um den biblischen Befund im Blick auf Verstand und Denken, werden wir jetzt praktischer. Zuerst fragen wir uns mal im Blick auf die Bibel, was sagt die Bibel über sich selbst? Und lesen 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist einer der Standardverse zur Inspiration der Bibel. Den sollte man auswendig können und immer griffbereit haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Ich muss erklären, der Ausdruck Schrift im Judentum war das eine Bezeichnung für die Bibel. Wenn also Paulus sagt, alle Schrift, dann meint er die ganze Bibel. Übrigens hier nicht nur das Alte Testament. In Vers 14 sagte er zu Timotheus, der ja aus jüdischem Hause kam, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben. Vers 15 zeigt, Timotheus ist mit dem Alten Testament aufgewachsen. Das wird hier genannt, die heiligen Schriften. Wörtlich im Griechischen, die heiligen Buchstaben. Und er sagt, du kennst die von Kind auf. Das Wort für Kind im Griechischen heißt hier Säugling. Nun, wenn seine Mutter ihn vielleicht bis 4 Jahre gesäugt hat, dann heißt es also, dass er eben als Kleinkind in dem Alten Testament von seiner Mutter unterwiesen worden war. Das hat Beispielcharakter. Und in Vers 14 sagt aber Paulus zuvor, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem, im Grundtext im Sinn von welchen Personen du gelernt hast. Vers 15 ist das Alte Testament. Aber Vers 14, das ist das, was Timotheus schon gelernt hat an neutestamentlichen Belehrungen von Paulus und auch anderen Personen. Und so nach Vers 14 Ente, 15 Ate, sagt er zusammenfassend Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Übrigens, dass das Ente, das Neue Testament, mit einbezogen ist, noch ein Beweistext, 1. Timotheus 5, Vers 18, da zitiert Paulus in anderem Zusammenhang aus 5. Mose und sagt, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist 5. Mose 25, 4. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist Lukas 10, Vers 7. Paulus zitiert aus der Schrift, zitiert die Tora und zitiert das Lukas-Evangelium, das damals schon vorlag. Also, alle Schrift von Gott eingegeben, Altes Testament und Neues Testament – alles, was zu der Zeit schon vorlag, als der zweite Timotheusbrief verfasst wurde. Und nun, wichtig ist der Ausdruck eingegeben, griechisch theopneustos, das heißt von Gott gehaucht. Das kann man dann übersetzen mit inspiriert, von Gott inspiriert, von Gott gehaucht. Wenn ich spreche, brauche ich ja meinen Luftkanal hier, ohne den geht überhaupt nichts. Also der Luftzug da von unten nach oben ist ganz wesentlich, bildet eine Basis des Sprechens. Wenn es heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt das, Gott spricht hier direkt. Es ist die direkte Rede Gottes. Der Vers sagt aber nicht, die Bibelschreiber sind inspiriert worden. Das ist auch wahr. Und sowas liest man in 2. Petrus 1, Vers 21. Aber hier steht die Schrift, das heißt das Geschriebene selbst, ist von Gott gehaucht, Gottes direkte Rede. Und das geht viel weiter. Denn wenn die Leute inspiriert waren, die Bibelschreiber, dann hätten sie ja immer noch Fehler machen können bei der Übertragung auf das Papyrus oder das Pergament oder was es war. Aber hier wird deutlich gemacht, dass bereits das Endstadium, das Abgefasste, die Schrift von Gott inspiriert, von Gott gehaucht ist. Also das macht deutlich, dass die Bibel den Anspruch erhebt, dass sie Gottes Wort ist. Nun, das ist wichtig im Gespräch mit Ungläubigen, denn da sagt einer vielleicht, ja, also mein Pfarrer hat gesagt, die Bibel, das ist einfach ein Buch, ein religiöses Buch, das die Menschen aufgeschrieben haben damals, und sie haben ihre Erfahrungen mit Gott und sie haben ihre Überlegungen über die Schöpfung und so haben sie da niedergeschrieben. Ja gut, aber in der Diskussion müssen wir davon ausgehen, was ist die Bibel, was behauptet sie von sich selbst? Und so sehen wir, die Bibel selber betrachtet sich als Gottes direkte Rede. Als nächster Punkt kommt dann die Frage, ja, haben wir aber heute noch, im dritten Jahrtausend nach Christus, haben wir noch die gleiche Bibel wie die, die damals aufgeschrieben worden ist und wie die Bibel sagt, inspiriert sei. Und diese Frage müssen wir jetzt gesondert angehen fürs Neue Testament und fürs Alte. Das Neue Testament mit seinen 27 Büchern ist verfasst worden zwischen 30 und 95 nach Christus. Da habe ich das Neue Testament. Und zwar auf Griechisch. Heute gibt es etwa 5.400 griechische Handschriften. Und das ist höchst ungewöhnlich. Weil bei den alten, antiken Schreibern, da ist man froh, wenn man für ein Werk ein Dutzend Handschriften hat. Das ist dann schon gut. Aber damals im Gymnasium, als wir Cicero oder Cäsar gelesen haben, keiner von uns hat irgendwie gezweifelt, dass das Cicero ist. Aber beim Neuen Testament, da kommen dann aber schon die Zweifel. Haben wir wirklich noch das gleiche Neue Testament, wie es damals geschrieben worden ist? Nun, wir haben eine ganz breite Textgrundlage, sagt man dem, auf die wir uns abstützen können. Die war noch nie so groß wie heute. Dazu kommt der Abstand zwischen den ältesten Handschriften und dem Original ist beim Neuen Testament ganz klein. Bei den griechischen und lateinischen Klassikern, da beträgt er normalerweise so 900 bis 1300 Jahre. Also nochmals, die älteste Handschrift, die wir heute haben, sagen wir von irgendeinem Werk, ist 900 bis 1300 Jahre jünger als das Original. Und dennoch hat niemand bei uns gezweifelt, dass wir Ciceros Briefe lesen zum Beispiel. Oder Cäsars Gallischer Krieg. Aber da hätte man doch zweifeln können. Und beim Neuen Testament sehen wir, da kommen wir heute auf einige Jahre ans Original heran. Da wurde, das ist zuerst mal zu nennen, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also im 20. Jahrhundert, da wurde der P52 entdeckt. P heißt Papyrus und 52 ist seine Katalognummer. Aber den soll man ruhig auswendig lernen. Ich werde aber nicht alle 5400 Handschriften heute Morgen erwähnen. Der P52 umfasst ein paar Zeilen, Worte aus dem Johannesevangelium. Aufgrund des Schriftbildes, man weiß sehr genau, in welchem Jahrzehnt man wie die griechischen Buchstaben geschrieben hat, wird er heute datiert auf 100 bis 115 nach Christus. Nach dem altkirchlichen Zeugnis hat Johannes das Evangelium, das vierte Evangelium, um etwa 98 nach Christus in Ephesus, heutige Türkei, geschrieben. Das heißt also, wir kommen wirklich im besten Fall auf 2 Jahre ans Original heran. Früher in der Literatur hat es immer geheißen 125 nach Christus. Und jetzt ist man unter den Fachleuten immer mehr zurückgegangen. Es wird immer deutlicher geworden, wir müssen immer noch mehr gegen 100 zusteuern. Aber noch was. Johannes hat es in der Türkei geschrieben, der P52 stammt aus Ägypten. Das zeigt auch, wie schnell die Verbreitung in der damaligen Welt vor sich gegangen ist beim Abschreiben. Gut, jetzt da kann man sagen, das ist eine Handschrift, die umfasst ja nur ein paar wenige Zeilen. Sie bestätigt zwar das Johannesevangelium, das wir schon immer hatten, aber es ist ja nur ein kleines Fragmentchen hinten und vorne beschrieben. Aber in den 30er Jahren wurde unter anderem der P46, den muss man auch kennen, entdeckt. Der P46 umfasste alle Paulusbriefe, inklusive Hebräerbrief. 80% von diesem Buch ist noch erhalten. Übrigens, der Hebräerbrief ist nach dem Römer vor 1. Korinther eingefügt. Damals in den 30er Jahren hat ein Wissenschaftler aufgrund von einem Blatt so überschlagsmäßig gesagt, wahrscheinlich um 200 nach Christus geschrieben. Wenn Sie in der Fachliteratur das nachschauen, überall heißt es P46 um 200 nach Christus. So geht das. Also einer schreibt den anderen ab. Das ist nicht nur in der Schule so, sondern ich hoffe nicht bei allen, aber eben auch unter Wissenschaftlern. Dann vor ein paar Jahren hat ein Koreaner in Deutschland namens Kim die Handschrift ganz gründlich bearbeitet und ist zum Ergebnis gekommen, das ist eine Handschrift aus dem letzten Viertel des ersten Jahrhunderts, zwischen 75 und 100 nach Christus. Das ist sensationell. Wir kommen also ins erste Jahrhundert, in die frühe Christenheit, zurück mit den Paulusbriefen. Das hat natürlich Liberale sehr nicht unbedingt erfreut. Ich hatte mal mit Frau Alland telefoniert, das ist die Frau von Nestle, Kurt Alland, der den Nestle Alland griechischen Text, Standardtext herausgegeben hat. Und ich habe gesprochen über P46. Da hat sie gesagt, ja, dieser Kim, das ist ein ganz junger Mann und der soll zuerst mal quasi reif werden und überhaupt kein Argument gebracht, dass seine Arbeit irgendwie nicht stimmig wäre. Es war, das ist ein junger Mann und der sollte mal zuerst und so. Ja, das hat sie also absolut nicht gefreut. Aber das hat das in einer renommierten Wissenschaftszeitschrift veröffentlichen können, Biblica. Und so haben wir also Zugang bis ins erste Jahrhundert. Was heißt das? Es bestätigt, dass die Bauern in Ägypten im ersten Jahrhundert die gleiche Bibel lasen, wie wir im 20. gelesen haben und heute im 21. lesen. Und wenn man denkt, dass der 2. Timotheusbrief um 67 nach Christus geschrieben worden ist, also da kommen wir wieder auf ein paar Jahre ans Original heran. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß, weil im letzten Jahrhundert hatte man ja nur Handschriften aus dem Mittelalter. Ich sage im vorletzten Jahrhundert, im 19., ja. Im vorletzten Jahrhundert hatte man nur Handschriften aus dem Mittelalter. Und da gab es einen jungen Gelehrten namens Tischendorf. Der wollte unbedingt ältere Handschriften haben, dass man weiter zurückkommt als das Mittelalter. Sie kennen ja seine berühmte Reise in die Sinai-Wüste unter Lebensgefahren und wie er schließlich fündig geworden ist. Er hat den Codex Sinaiticus, eine Handschrift des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert, also etwa 350 nach Christus, entdeckt. Und auch das war nicht eine neue Bibel. Aber damals konnte man noch sagen, halt, das ist alles nicht so großartig, denn es hat ja mit der konstantinischen Wende, das Römerreich ist ja christlich geworden. Es hat sich zwar nicht bekehrt, aber es ist christlich geworden. Das war so um 312, das ist die konstantinische Wende. Und da wurde immer behauptet, in dieser Zeit wurde das Neue Testament total überarbeitet und verändert von der Kirche. Das heißt also, das Neue Testament davor war ein ganz anderes Neues Testament. Und die Esoteriker, die sagen, und da gab es auch noch Stellen über die Reinkarnation und das hat die Kirche alles gestrichen. Ja. Und dann kam eben das 20. Jahrhundert mit den Papyri-Funden, die bis ins 1. Jahrhundert zurückgehen. 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, sogar 1. Jahrhundert. Eine Fülle von Handschriften. Und es hat nie eine lukianische Revision der Bibel gegeben. Nie. Das ist ein Märchen, das können Sie vergessen. Also, wir haben ganz starke, gute Gründe, an der Glaubwürdigkeit der Überlieferung des Neuen Testaments festzuhalten. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Da hatte man bis 1947 praktisch nur Handschriften aus dem Mittelalter. Einige Tausende, übrigens viele in Russland, der Sowjetunion, die war besonders reich im 20. Jahrhundert, an mittelalterlichen Handschriften. Die Abschreiber im Mittelalter, diese Rabbiner, nannte man Masoreten, das heißt Überlieferer. Masora heißt die Überlieferung. Die Masoreten hatten besondere Methoden. Die zählten in den 5 Büchern Mose alle Buchstaben ab. Also die wussten ganz genau, das steht in ihrem Skript. Die 5 Bücher Mose haben 304.805 Buchstaben und 79.847 Wörter. Sie wussten auch von jedem Buchstaben, wie oft er vorkommt. Wie viele Aleph, wie viele Bet und so weiter. Und das haben sie in der Abschrift wieder nachgezählt. Und die haben im ganzen Alten Testament haben sie einzelne Wörter und Wortverbindungen gezählt und immer am Rand und oben und unten haben sie die in Anmerkungen die Zahlen angegeben. Ganz besonders haben sie Acht gegeben auf Wörter, die nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommen. Dass man die ja ganz genau kopiert und da besonders aufpasst. Die haben also Methoden benutzt, wie wir sie heute bei den Computertextkontrollen auch verwenden. So haben die gearbeitet, aber eben ohne Computer. Darum kann man sagen, die haben perfekt abgeschrieben. Aber damals, noch bis 1947, haben dann Gelehrte eben gesagt, ja gut, das haben die im Mittelalter so gemacht. Aber wer sagt uns, dass man in früherer Zeit auch so genau abgeschrieben hätte? Ja, und das konnte man effektiv nicht beweisen. Man konnte sich im Glauben auf die Zusage von Jesus Christus in Matthäus 5 abstützen. In der Bergpredigt 5,18 sagt der Herr: Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Aber jetzt äußerlich beweisen konnte man das nicht. Und dann kamen die Entdeckungen der Qumran-Handschriften 1947 bis 1956. Noch ganz früh hieß es in einer Zeitung: Jetzt wird deutlich werden bei diesen alten Manuskripten, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Und heute können wir so zurückgelehnt 50 Jahre, über 50 Jahre Abstand über Qumran sprechen. Was hat es da ergeben? Diese etwa 100.000 Fragmente aus Qumran gehörten zu 800 Rollen. Ein Viertel davon, also 200 Rollen, waren biblische Rollen. Der Rest außerbiblische, wie Kommentare, also Bibelkommentare, Lieder, Gebete und so weiter. Die Handschriften stammen aus der Zeit 3. Jahrhundert vor Christus bis 1. nach. Die meisten aus vorchristlicher Zeit. Und nun haben wir plötzlich die Gelegenheit gehabt, 1000 Jahre oder etwas mehr mal zu überbrücken. Was ist in dieser Zeit zwischen den Handschriften von Qumran und dem Mittelalter geschehen? Und da hat man entdeckt, die haben auch so präzise abgeschrieben. Und man hat Handschriften gefunden in Qumran, die entsprechen genau dem Text aus dem Mittelalter. Und darum nennt man diese Handschriften proto-masoretische Handschriften. Eben weil sie aus der Zeit vor den Masoreten sind, 1000 Jahre älter, aber sie entsprechen diesem Text. Jetzt kommt aber ein Problem. Man hat gesehen, es gibt aber verschiedene Texttypen in Qumran. Es gibt den masoretischen Texttyp und dann gibt es einen modernisierten. Sie kennen ja die vollständige Jesaja-Rolle. Das ist doch der berühmteste Fund aus Qumran. Alle 66 Kapitel sind drin. Sie stammt aus der Zeit von 100 vor Christus. Ja, diese Rolle hat eine modernisierte Orthographie, Rechtschreibung. Die Rechtschreibung hat ja im Hebräischen auch immer gewechselt. Und wir sind ja heute ein bisschen sensibilisiert auf dieses Thema. Und die haben also damals der Jesaja etwas modernisiert. Aber in der gleichen Höhle 1 gibt es nebst dieser berühmten Jesaja A-Rolle die Jesaja B-Rolle. Und die ist nicht modernisiert, die entspricht dem Text aus dem Mittelalter. Aber merken Sie noch etwas? Der Mittelaltertext ist also oft in der Rechtschreibung altertümlicher als manche Handschriften aus Qumran, obwohl die 1000 Jahre früher geschrieben worden sind. Das ist ja verrückt, sich das vorstellt. Übrigens gab es noch weitere Texttypen. Es gibt auch Handschriften, die haben eher den Typus der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die ja in Alexandria, 3. Jahrhundert vor Christus, gemacht worden ist. Und ein vierter Texttyp hat eine Nähe zu den 5 Büchern Mose der Samariter, also zum samaritanischen Pentateuch. So haben wir verschiedene Texttypen. Ja, aber wir haben den masoretischen Text in Qumran. Das ist mal wichtig. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen. Die Funde aus Qumran hat angespornt, auch noch an anderen Orten die Höhlen abzuklopfen in der judäischen Wüste. Und da wurde schließlich auch zum Beispiel in Masada, aber auch im Wadi Murabbaat. Das ist deutlich südlich von Qumran. wurden auch Handschriften entdeckt. Die stammen aus dem 1. Jahrhundert, vor dem Jahr 70 nach Christus. Es gibt eine 12-Propheten-Rolle, die entspricht auch dem mittelalterlichen masoretischen Text, und dann kleine Fragmente aus den 5 Büchern Mose. Und jetzt kommt der Punkt. Die stimmen in jedem Buchstaben mit dem Mittelaltertext überein. Also auch in der Orthographie gibt es nicht einen einzigen Unterschied. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Die Leute, die das in die Höhlen von Murabba'at getan haben, das waren keine Qumran-Leute, sondern Leute aus dem offiziellen Judentum. Die Qumran-Leute waren ja Abgesonderte. Die gingen nicht mehr in den Tempel zum Opfern. Die sagten, das ist unrein, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wir gehen in die Wüste und warten, bis der Messias kommt. Aber die Murabba'at-Leute, die waren aus dem offiziellen Judentum. Und jetzt sehen wir, die Leute aus Qumran, die haben sich abgesondert vom Tempel und konnten an Handschriften nur gerade das mitnehmen, was sie hatten. Die hatten aber damit nicht mehr den Zugang zu der offiziellen, reinen Überlieferungslinie im offiziellen Judentum und zu den Rollen, die im Tempel in Jerusalem aufbewahrt wurden. Darum überrascht es gar nicht, dass gerade im Wadi Murabba'at diese exakte Textübereinstimmung mit dem Mittelalter zu sehen ist. Denn die mittelalterlichen Juden, die hatten offensichtlich den Zugang zur direkten, reinen jüdischen Überlieferung des Alten Testaments. Das Ganze wird noch doller, wenn wir daran denken, 1979 wurde in einem Grab im Tal Hinnom, außerhalb der Altstadt von Jerusalem, wurden zwei kleine Silberrollen entdeckt, mit Löchlein drin, da hat man also an einer Kette um den Hals getragen worden. Die stammten aus einem Grab aus dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Man konnte sie nicht aufrollen, das Silber war in so erbärmlichem Zustand. Es ging einige Jahre, dann hat man es geöffnet und konnte es entziffern. Der Priestersegen aus 4. Mose 6, 24 bis 27, wo es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist übrigens der Segen, den die Priester jeden Tag beim täglichen Brandopfer mussten sie von dem Eingang zum Heiligtum auf der Treppe oben diesen Segen sprechen für das Volk. Auch gerade Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, nachdem er geräuchert hatte, sollte dann diesen Segen sprechen, aber konnte nicht mehr sprechen, weil er nicht geglaubt hatte. Da haben sie also diesen Text jeweils gesprochen. Ich habe das verglichen, den Text aus den Silberrollen, mit dem Mittelaltertext. Jeder Buchstabe identisch, sogar die Orthographie. Das ist umwerfend. Gut, man kann sagen, das ist ein so kurzer Text, oder? Aber es ist auch eine Stichprobenkontrolle. Und die hat den Test vollständig eben bestanden. Auf Hebräisch heißt der Text Yevarechecha Adonai veYishmerecha Ya'er panav lecha vichunecha Yissa panav lecha veYiten lecha Shalom. Also ein Text, der jetzt doppelte Bedeutung hat für uns. Wie können wir Segen haben? Nur aufgrund des Opfers. Und ein Text, der uns besonders daran erinnert, wie getreulich das Alte Testament überliefert worden ist. Gut, jetzt sind wir soweit, dass wir mit unserem Gesprächspartner sagen können, ja, die Bibel sagt, sie ist inspiriert, die Bibel ist glaubwürdig überliefert worden bis heute. Aber dann sagt unser Freund, ja, aber wie ist das mit den Apokryphen? In meiner katholischen Bibel habe ich noch zusätzliche Bücher, die habt ihr in eurer Bibel gar nicht drin. Dann können wir sagen, ja, es ist so. Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 vor Christus. Im Talmud heißt es, an mehr als einer Stelle, habe ich das gefunden, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war das allgemeine Bewusstsein da, mit Malachi ist ein neues Zeitalter gekommen, wo wir keine Schriftpropheten mehr hatten. Und das steht sogar in einem Buch der Apokryphen, in 1. Makkabäer 9,27 steht, und war so große Trübsal in Israel, wie nie gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Die Apokryphen, die sind geschrieben worden in der Zeit nach Malachi und vor dem Neuen Testament. Also in einer Zeit, wo in Israel allgemein klar war, wir haben nicht mehr Schriftpropheten. Nun, diese Schriften erheben auch nicht den Anspruch, Gottes Wort zu sein. Zum Beispiel das Buch Sirach. Das ist einfach das Buch eines Rabbiners, der damit praktische Ratschläge geben wollte für das Leben nach dem Gesetz. Man könnte sagen, ein praktischer Kommentar. Es gibt dann auch die historisch wertvollen Bücher, wie das erste Buch Makkabäer, ein wichtiges geschichtliches Werk, zweite Makkabäer auch, ein bisschen mehr tendenziös, aber doch auch gut, und so weiter. Also die hat man im Judentum auch gar nicht zur Bibel gerechnet. Und dann kommt im 16. Jahrhundert das Konzil von Trient gegen die Reformation. Die Reformatoren haben gesagt, wir wollen nichts mehr akzeptieren, was Menschen sagen, was die Konzilien beschließen und was der Papst beschließt. Das hat keine Autorität, wenn es nicht in der Bibel selber zu finden ist. Sola Scriptura, allein die Schrift. Ja, nun dann mussten sie zum Trick 77 greifen. Ja, wenn wir mit der Schrift nur beweisen können, ja, wir können das mit den Apokryphen beweisen, dass man für die Toten beten kann. 1. Makkabäer 12. Ja, das gehört eben auch zur Bibel. Und so hat Trient festgelegt, dass verflucht ist, wer nicht akzeptiert, dass die Apokryphen zur Heiligen Schrift gehören. Damit haben sie gleich den heiligen Hieronymus nachträglich verflucht. Denn damals um 400 hatte er doch die Bibel auf Lateinisch übersetzt und auch die Apokryphen, aber er hat gesagt, die sind Gottes Wort nicht gleichzustellen. Das Konzil von Trient sagt Fluch darüber, wer das nicht akzeptiert. Jetzt stellen wir uns mal vor, 2000 Jahre später kommen die und sagen plötzlich, übrigens diese paar Bücher gehören auch noch dazu. Aber das Alte Testament war nach Römer 3 dem jüdischen Volk anvertraut worden. Und darum war es Sache des Judentums, die Schriftpropheten zu erkennen und zu prüfen. Also haben wir das auch schon abgestrichen. Wir können in unserer Diskussion weitergehen. Und zwar sagt jetzt unser Gegenüber, das ist ja schön, wir wissen, welche Bücher zur Bibel gehören, wir wissen, dass die Bibel sagt, sie ist Gottes Wort, wir wissen, dass die Bibel gut überliefert worden ist. Aber schau, wir sind in einem wissenschaftlichen Zeitalter geboren und darum können wir diese altertümlichen und primitiven Vorstellungen der Menschen von damals, die können wir nicht akzeptieren. Die moderne Wissenschaft ist im Widerspruch zur Bibel. Ja. Dann müssen wir zuerst miteinander sprechen darüber, was ist eigentlich Wissenschaft? Auf Seite 19 sehen wir ein schönes Einfamilienhaus. Das ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist ein Einfamilienhaus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Daten. In der Wissenschaft muss man gut beobachten können. Da haben wir den Bereich der Beobachtung. Man macht viele Funde durch Ausgrabungen zum Beispiel. Man führt Experimente durch. Man macht Erfahrungen. Alle diese Dinge führt man zusammen. Das ist der Bereich des Erdgeschosses. Aber das wäre ja langweilig, wenn Wissenschaft nur aus dem bestehen würde. Jetzt gehen wir hinauf in den ersten Stock und wir wollen diese Dinge interpretieren. Da ist der Bereich der Interpretation. Da werden nun Schlussfolgerungen gezogen. Da können wir auch spekulieren. Das darf man. Wir spekulieren doch auch im Alltag, oder? Dauernd. Aber man muss wissen, dass Spekulation nicht die Wahrheit ist, ja? Da kommen auch Philosophien hinein, Ideologien. Also unsere ganze Weltanschauung kommt da hinein. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn jemand uns sagt, die Wissenschaft widerspricht der Bibel, dann müssen wir sagen, ja, was meinst du, das Erdgeschoss oder der erste Stock? Und ich stelle jetzt mal die These auf, zwischen Bibel und Erdgeschoss, da haben wir praktisch keine Probleme. Und zwischen Bibel und erstem Stock, da haben wir immer wieder Probleme. Und zwar vor allem, wenn es um Dinge geht, die man nicht wiederholen kann im Experiment. Warum habe ich nicht gerade gesagt, das Erdgeschoss, das bringt nie Probleme? Es gibt einzelne Fälle, wo es auch dort Probleme gibt. Mit den Daten, mit den Funden, mit den Beobachtungen. Ein gutes Beispiel ist der Hase. Die Bibel sagt, 3. Mose 11, der Hase wieder käut. Und die Beobachtung hat immer wieder gezeigt, wenn man Hasen schlachtet, dann kommt immer nur ein Magen raus. Das kann man so oft wiederholen, wie man will. Also kommen nie vier Magen raus wie bei den Kühen. Und man kann Hasen da die oben aufmachen und sagen, ach, das ist ein Nagetier, das ist kein Spalthufer, der wiederkäuen würde. Auch die Füße kann man anschauen, das ist kein Spalthufer, das ist ein Nagetier, ist effektiv nicht haltbar von der Beobachtung her, was die Bibel sagt. So ist es lange gegangen, bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde in einer Tierärztezeitschrift veröffentlicht, dass der Hase doch eine spezielle Form von Wiederkäuen hat. Und zwar, meistens nachts, gibt er grüne Kugeln heraus. Also grüne, das sind nicht die braunen. Und die frisst er normalerweise gerade direkt ab der Ausgabestelle weg. Darum sieht man die normalerweise nicht im Käfig. Es kann schon mal vorkommen, aber das ist schon sehr, sehr selten. Er frisst die gerade weg und dann kaut er sie nochmals durch, holt Vitamin B heraus. Und es ist so wichtig, man hat dann versucht, Hasen daran zu hindern. Nach 3 Wochen sind sie tot. Und beim zweiten Durchgang kommen dann die berühmten Braunen. Also die wiederkäuen effektiv. Aber man hat das einfach nicht beobachtet. Und die Beobachtung war zu wenig genau. Und darum kann man sagen, die Wissenschaft hat effektiv 3.500 Jahre Verspätung gehabt gegenüber Mose. Sie hat die Sache verschlafen, wörtlich. Denn die Hasen machen es, wie gesagt, meistens nachts. Und Wissenschaftler, die müssen nun halt auch einmal schlafen. Es gibt solche, die brauchen viel schlafen, andere weniger, aber sie müssen schlafen. Also da sehen wir, es kann auch mal ganz selten, ein Konflikt geben mit dem Erdgeschoss. Normalerweise gibt es das nicht. Das ist bedingt durch die eingeschränkte Beobachtungsfähigkeit des Menschen. Das zweite Beispiel sind die Sterne. Man hatte im Altertum die Sterne gezählt auf etwas mehr als 1000. Bei Ptolemäus damals. Er hat eine Liste von 1056 Sternen gehabt. Das haben wir auf Seite 26. Der Astronom Kepler, 1571 bis 1630, arbeitete mit einem Verzeichnis von 1005 Sternen. Aber in 1. Mose 15,5 sagt Gott zu Abraham: Schau, Abraham, so wie die Sterne sind, die du nicht zählen kannst, So wird deine Nachkommenschaft sein. Unzählbar. Also ein bisschen mehr als 1005 Israeli sollte es geben. Abraham hat es geglaubt. Und in Jeremia 33, Vers 22 wird gesagt, Gott sagt, wenn jemals die Sterne gezählt werden könnten, dann werde ich Israel für ewig verwerfen. Um zu sagen, ich werde Israel nie verwerfen. Nun, da war man lange in der Wissenschaft der Meinung, ja, wir beobachten doch, das stimmt. Man kann die Sterne zählen. Man kann jede Nacht, die wolkenfrei ist, kann wieder beginnen an einem anderen Ort. 1, 2, 3, 4, 1000, 1, 1002. Ja. Also auch da ein Problem bei der Beobachtung, aber das hängt ja einfach zusammen, dass wir keine Fernrohre da vorne haben, glücklicherweise. Und je besser die Fernrohre geworden sind nach Kepler, desto mehr Sterne hat man entdeckt, bis es klar ist, sie sind unzählbar. Das sind so zwei Beispiele von ganz seltenen Fällen, wo es mal einen Widerspruch geben kann, einen scheinbaren. Aber wir müssen sagen, dann war die Beobachtung eben zu wenig genau. Ja, und dann gehen wir zum Problem der Interpretation als Beispiel. Wir stellen uns vor, wir gehen zusammen in den Zoo. Sehen wir da einen Affen und einen Zoowärter und wir stellen erstaunliche Übereinstimmungen fest. Wir nehmen an, der Zoowärter ist ein Bartträger. Es ist noch frappanter. Sogar im Verhalten ein bisschen. Also wir stellen fest im Erdgeschoss, es gibt Ähnlichkeit zwischen Affen und Menschen. Jetzt gehen wir in den ersten Stock und wollen mal interpretieren. Warum sind die so ähnlich? Nun, Ähnlichkeit geht doch zurück auf Verwandtschaft. Wir haben das so bei unseren 6 Kindern. Ein Teil gleicht meiner Frau, ein Teil gleicht mir. Und jeder ist stolz auf seine Gruppe. Und da ist es wirklich nachweisbar, diese Ähnlichkeit beruht auf Abstammung. Ja, die haben gerade nach der Geburt haben sie so was um den Arm gemacht beim Kleinen, dass das ganz eindeutig war. Die sind nicht verwechselt worden. Also Abstammung. Nun, wenn man aber sagen würde, Ähnlichkeit ist Beweis für Abstammung, dann macht man einen Denkfehler. Denn es gibt doch auch Fälle von Ähnlichkeit, die nicht auf Abstammung beruhen. Wir haben da draußen so viele Autos, verschiedene Marken. Und die sind so erstaunlich ähnlich im Aufbau. Die haben alle 4 Räder und vorne ein Steuerrad. Und es gibt noch mehr Übereinstimmungen. Bis sogar in Details hinein. Im Bau des Motors. Aber das kommt nicht von Abstammung, sondern von einem gemeinsamen Konstruktionsbauplan, der dahinter steht. Also Ähnlichkeit zwischen Affen und Menschen könnte ein Hinweis sein auf Verwandtschaft, aber nicht zwingend, es kann auch ein Hinweis sein auf einen gemeinsamen Konstruktionsplan des Schöpfers, der dahinter steht. Also von Beweis kann man da gar nicht sprechen, sondern wir haben das Problem jetzt eben im Bereich der Interpretation. So ist es auch in anderen Dingen. Wenn es geht um Erdschichten und Fossilien, wir können spazieren gehen und an bestimmten Orten nach Fossilien suchen. Das ist eine Tatsache. Es gibt sogar Milliarden von Versteinerungen weltweit. Und es ist eine Tatsache in den Alpen, wie man es so schön sehen kann, von den verschiedenen Erdschichten. Nun, Evolutionisten sagen, das ist ein Beweis für die Evolution. Diese Erdschichten sind allmählich Millimeter um Millimeter im Lauf von Jahrtausenden und Jahrmillionen entstanden. Und die Fossilien da drin, die sind gewissermaßen wie die Fotografie von den Lebewesen, die es gerade zu einer bestimmten Zeit gegeben hat. Und da können wir darin eben die Aufwärtsentwicklung des Lebens feststellen. Nun, das ist aber reine Interpretation. Wir können das anders erklären. Ja, wie entstehen überhaupt Fossilien? Normalerweise entstehen sie gar nicht. Als die Weißen da gekommen sind nach Amerika und über die Prärien geritten sind mit ihren Gewehren, da haben sie doch zu schließlich zu Millionen die Bisons abgeschossen. Die Nahrung der Indianer einfach so. Die haben gar nicht so Hunger gehabt, dass sie das gebraucht hätten. Ja, und diese Bisons sind die versteinert? Es gibt keine Spuren mehr von diesen Millionen von Bisons. Im normalen Zyklus der Verwesung, des Abbaus, sind die weg. Ohne Fossilien. Fossilien gibt es günstigerweise dann, wenn zum Beispiel ein Tier katastrophisch im Wasser und im Schlamm begraben und luftdicht abgeschlossen wird. Dann kann es ein Fossil werden. Das heißt also, diese Milliarden von Fossilien weltweit, die sprechen nicht von normalen Abläufen, sondern von Katastrophen, von Überschwemmung. Und da müssen wir gar nicht so weit lesen. Bei der ersten Bibellektüre, schon in Kapitel 6, kommen wir auf die Sintflut. Die Bibel sagt, es hat eine weltweite Flut gegeben. Das ist ja genau die Situation, die dann zum Ergebnis von Erdschichten, denn das Wasser hat ja eine Verteilwirkung, dass zum Beispiel die schweren Bestandteile, die fallen zuerst ab, dann kommen anders gekörntes Material, kommt später. Und genau dieses Prinzip sieht man bei der Schichtenbildung, dass da nach Material geordnet worden ist. Da haben wir also genau das, was dem biblischen Bericht entspricht. Und so können wir also aus biblischer Sicht eben die gleichen Daten anders interpretieren und sie passen wunderbar zur Bibel. Also es ist nicht einfach so, dass die Wissenschaft die Bibel irgendwie widerlegt hätte, sondern wenn man von einem anderen Weltbild ausgeht, dann interpretiert man die Wirklichkeit anders. Aber das ist das Problem von Kolosser 2, Vers 8, eben nach den Elementen dieser Welt und nicht nach Christus. Dort ist das Problem. Aber wir müssen nicht als Christen den Verstand abgeben an der Garderobe und dann in die Gemeinde gehen. Überhaupt nicht. Und dann können wir schließlich noch positiv sprechen über die erfüllte Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Es ist ja so, Gott wird etwa 7000 Mal im Alten Testament Yahweh genannt, der Ewige, der Unwandelbare. Also der, welcher nicht dem Raum und der Zeit unterworfen ist wie wir. Und darum kann Yahweh, der Herr, mit absoluter Sicherheit die Zukunft voraussagen. Gott ist nicht diesem Wechsel der Zeiten unterworfen. Gerade das ist ein ganz prägendes Charakteristikum der Bibel, die Prophetie. Wir denken, wie viele rein prophetische Bücher es schon im Alten Testament gibt. Und dann sind auch andere Bücher, die geschichtlich sind, enthalten viel Prophetie. Und es ist so, im Blick auf das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren kann man auf über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament hinweisen, die sich erfüllt haben. Geburtsort Bethlehem. Die Kreuzigung, bis im Detail beschrieben im Psalm 22. Der genaue Zeitpunkt, Jahr 32, war vorausgesagt in Daniel 9. Dann die Zerstörung Jerusalems in der Folge, war vorausgesagt in 5. Mose 28. Und die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes, alles vorausgesagt im selben Kapitel. Wo gibt es so etwas sonst in irgendeiner Religion? Nirgends. Das gibt es nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam, nirgends. Nur in der Bibel. Allein für das Buch Daniel habe ich das mir nachgezählt, durchgezählt und ich bin auf über 200 Prophezeiungen gekommen über Weltgeschichte, die sich nachweislich erfüllt haben. Allein im Buch Daniel. Das gibt es nirgends, in keiner Religion. Ja, warum eigentlich nicht? wenn die anderen Religionen auch mit dem Ewigen, dem Unwandelbaren, in Verbindung stehen würden, dann könnten sie doch auch Prophetie haben über Jahrtausende hinweg. Warum dann nur in der Bibel? Ja, standen nur diese Propheten in Verbindung mit Jahwe? Ja, offensichtlich. Im Hinduismus und Buddhismus ist es sowieso klar, denn die verehren ja die Natur. Also das, was auch Raum und Zeit unterworfen ist. Steine und Holz und Gold, daraus bestehen die Bilder, das ist alles Zeit und Raum unterworfen. Aber wenn wir uns auf die Bibel abstützen, dann stehen wir in Verbindung mit Jahwe, dem Gott, der nicht Teil der Natur ist, sondern darüber steht. Und das erklärt, warum nur die Bibel eben dieses Phänomen der erfüllten Prophetie, detaillierter Prophetie, die sich detailliert über Jahrtausende hinweg erfüllt hat, ohne einmal zu irren. Das ist noch wichtig. Nicht plötzlich zwischendrin eine Aussage, die stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, das sind so ein paar Gedanken zur Glaubwürdigkeit der Bibel und wie wir eben Nichtchristen helfen können, einen Zugang zu bekommen zur Bibel. Und dazu ist es wichtig, dass wir eben vielleicht so einzelne Punkte uns versuchen auch bewusst einzuprägen, damit wir dann, wenn die Situation kommt, da sind wir überrascht, wir wissen dann nicht, wir wissen nicht im Voraus, was wir morgen brauchen in einem Gespräch. Aber dann kann uns der Heilige Geist eben erinnern und uns helfen, überzeugend Rechenschaft ablegen. Ich möchte schließen nochmals mit 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, zur Apologia, gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Und Kolosser 4 nochmals. Mit Sanftmut und Furcht, das heißt eben, dass wir nicht mit dem Hammer auf den Leuten herumhacken. Ja? Das heißt eben ein gewinnender und mutmachender Umgang mit den Menschen. Kolosser 4, Vers 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und das Salz ist ganz wichtig. Wenn man ein Ross tränken will und es will nicht, da hat man keine Chance. Und es ist auch gar nicht nötig, mit dem rumzustreiten. Man muss ihm einfach ein bisschen Salz geben. Und dann kommt es von selbst. Und so ist es auch, es gibt Leute, die sind wirklich nicht zu haben. Wir müssen ihnen Salz geben, damit sie Durst nach dem Wasser des Lebens bekommen. Und darum muss unser Wort muss mit Salz gewürzt sein. Wir müssen die Leute neugierig machen für das Evangelium. Das haben sie nicht automatisch. Oft. Wir müssen das auch erst mal wecken. Und wenn wir solche Dinge bringen können, dann sagen die plötzlich, das ist ganz interessant. Das hätte ich mir gar nie vorgestellt, dass dieses alte Buch so überzeugende, so konkrete Dinge enthält. Und das macht die Leute dann eben durstig, um mit der Bibellektüre zu beginnen. Ja, die Zeit ist vorüber. Singen wir noch etwas?
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Glauben und Denken.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.